Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Heute Abend tun wir, was alle Eltern tun. Wir umarmen unsere Kinder etwas länger und intensiver.
This evening Michelle and I will do what I know every parent in America will do, which is hug our children a little tighter.
Sagte Barack Obama nach dem Massaker in Connecticut. Aber was tut er als Präsident der Vereinigten Staaten? Ein Punkt für Mursi. Ägyptens Abstimmung über eine neue Verfassung verläuft bislang friedlich. Und Moskaus leere Straßen. Immer weniger protestieren gegen Putins Regime. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Nach dem Schulmassaker in Connecticut rätselt Amerika über die Motive des 20-jährigen Täters. Aus Washington, Ralf Siener.
Das Motiv des 20-jährigen Täters ist nach wie vor unklar. Er habe eine gestörte Persönlichkeit gehabt und sei etwas autistisch gewesen, sagte der Bruder des Täters gegenüber der Polizei. Seit 2 Jahren hatten die beiden Geschwister keinen Kontakt mehr. Eine ehemalige Klassenkameradin des Amokläufers meinte gegenüber CNN, der Täter sei von Kindergartenzeiten an immer ein absoluter Einzelgänger gewesen, ohne Freunde und mit auffallend wenig Sozialkontakten. Die Eltern des Täters waren geschieden, der Mann lebte bei seiner Mutter. Der 20-Jährige hat gestern offenbar zunächst seine Mutter getötet, danach nahm er die auf den Namen seiner Mutter registrierten Waffen an sich, und zwar eine Glock und eine Sig-Sauer-Pistole und ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Kaliber 223. Damit betrat er ganz in Schwarz gekleidet gegen 9.30 Uhr Ortszeit gestern Morgen das Sandy Hook Grundschulzentrum, an dem seine Mutter nach CNN-Informationen als Lehrerin tätig war. Nach Polizeiangaben trug er dabei eine schusssichere Weste. Lehrer sagten später aus, es sei offensichtlich gewesen, dass der Täter sich auf einen Massenmord vorbereitet habe. Der Amokläufer hat sich selber getötet, seine Leiche wurde in dem Schulgebäude gefunden. Es gebe derzeit nur eine vorläufige Liste mit den Namen der erschossenen 20 Kinder und der 6 getöteten Schulangestellten, sagte ein Polizeisprecher.
Was will und kann Präsident Obama ändern, das diskutieren wir nach den Nachrichten mit Silvan Fischer.
In Ägypten ist der Andrang für die erste Runde der Abstimmung über die umstrittene neue Verfassung groß. Vor den Abstimmungslokalen bilden sich lange Schlangen, weshalb die Lokale länger geöffnet bleiben als geplant. Der Urnengang findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, bisher gab es aber offenbar keine Zwischenfälle. Abgestimmt wird heute in der Hauptstadt Kairo, in Alexandria und in 8 weiteren Provinzen. In einer Woche kann dann die Bevölkerung der restlichen 17 Provinzen an die Urnen gehen. Bei neuen Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Polizei mehr als 60 Regierungsgegner festgenommen. Allein in Moskau wurden 40 Menschen abgeführt, weil sie gemäß den Behörden gegen das Versammlungsrecht verstoßen haben. Sie hatten an einem Protestzug teilgenommen, der nicht genehmigt worden war. Auch in anderen Städten demonstrierten viele Menschen trotz enormer Kälte für mehr demokratische Freiheiten. Die syrische Regierung hat ihre Offensive gegen die Aufständischen rund um Damaskus ausgeweitet. Das melden Aktivisten und lokale Medien. Über Opfer ist nichts bekannt. Mit der Operation wolle das Assad-Regime auch einen Militärflughafen in der Nähe sichern, der von Regierungsmitgliedern benutzt werde. Das sagte ein Mitarbeiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Diese steht den Aufständischen nahe. Gestern waren in Syrien mindestens 100 Menschen bei Kämpfen und Anschlägen getötet worden. Auf der griechischen Insel Lesbos sind 18 Leichen angeschwemmt worden. Die griechische Polizei meldet, sie habe einen 20-jährigen Mann aufgegriffen. Dieser erzählte, er habe versucht, mit rund 30 anderen von der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Im Ägäischen Meer sei das Boot dann gekentert. Mehrere Personen werden vermisst. Auf der italienischen Insel Lampedusa sind 2 Schiffe mit Flüchtlingen gestrandet. Es seien ungefähr 450 nordafrikanische Flüchtlinge ohne Papiere gewesen, meldet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die italienische Küstenwache habe die Flüchtlinge in der Nacht aufgegriffen. In letzter Zeit sind immer wieder afrikanische Flüchtlinge auf Lampedusa gestrandet. Viele von ihnen kommen aus Libyen. Die Finanzplatzstrategie des Bundesrats sei eine Chance für die Schweiz, um im internationalen Konkurrenzkampf weiterhin bestehen zu können. Das sagte Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann gegenüber Schweizer Radio DRS. Voraussichtlich nächste Woche wird der Bundesrat den Gesamtbericht zur Finanzplatzstrategie verabschieden. Im Januar soll dann eine Vernehmlassungsvorlage dazu bereit sein. Der Bundesrat präsentierte die Eckwerte zur Weißgeldstrategie gestern. Diese besagt, Banken müssten von ihren Kunden auch weiterhin keine schriftliche Erklärung über die Versteuerung ihrer Gelder verlangen. Das Bundesamt für Migration geht davon aus, dass die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz nächstes Jahr hoch bleibt. Um all die Gesuche bewältigen zu können, würden 50 bis 70 zusätzliche Angestellte benötigt. Das sagte Mario Gattiker, der Direktor des Bundesamtes, in verschiedenen Zeitungsinterviews. Bereits im Februar waren dem Bundesamt für Migration 70 zusätzliche Stellen bewilligt worden. Der frühere südafrikanische Präsident Nelson Mandela hat eine Gallensteinoperation gut überstanden. Der 94-jährige Friedensnobelpreisträger ist seit dem 8. Dezember im Spital in Pretoria. Dort wurde er zuerst wegen einer Lungenentzündung behandelt. Mandela hatte die Apartheid in Südafrika bekämpft und 27 Jahre seines Lebens im Gefängnis gesessen. Er war der erste schwarze Präsident Südafrikas. Das erste Weltcup-Skispringen in Engelberg endet für die Schweizer enttäuschend und bereits nach dem ersten Durchgang. Fritz Bischoff fasst zusammen.
Simon Ammann landete bei seinem Sprung bereits nach 121,5 Metern und blieb damit weit unter den eigenen Erwartungen zurück. Zur Enttäuschung des Schweizer Publikums erreichte der vierfache Olympiasieger nur den 41. Platz und verpasste damit deutlich die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Ebenfalls nicht in den zweiten Durchgang schafften es die beiden anderen Schweizer, Gregor Deschwanden und Marco Grigoli. Der Sieg in Engelberg ging an den Österreicher Andreas Kofler vor dem Polen Kamil Stoch. Die verkürzte Weltcup-Abfahrt der Männer in Val Gardena entschied völlig überraschend der US-Amerikaner Steven Nehmen vor dem Slowaken Rock Perko für sich. Völlig ernüchternd fiel einmal mehr die Leistung der Schweizer aus. Vitus Lüend wurde als bester 23. Wegen zu starken Schneefalls ist der Weltcup Super-G der Frauen in Val d'Isère abgesagt worden. Bob, eine Woche nach seinem Sieg im Winterberg, muss sich Bert Hefte im Zweierweltcuprennen in Lapplanie nur dem amerikanischen WM-Silbermedaillengewinner Lyndon Rush geschlagen geben. Und Eishockey, die Schweiz gewinnt dank einem 5:0-Sieg im Final gegen die Slowakei das Vierländerturnier in Arosa.
Das Wetter. Morgen am 3. Adventssonntag ist es im Norden wechselhaft und windig. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1300 Metern. Im Süden ist es teils sonnig und meist trocken. Die Temperatur liegt zwischen 6 und 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Folgen Taten nach dem Schock, das Schulmassaker in Connecticut. Hohe Wahlbeteiligung ohne Zwischenfälle, Ägyptens so wichtige Verfassungsabstimmung. Kein Jahrestag. Nach den großen Anti-Putin-Demonstrationen 2011 gehen in Moskau heute nur wenige auf die Straße. Und neue Töne.
SRF 1.
Warum sich Schweizer Radio und Fernsehen als Marke neu erfinden. Wir haben zu viele solche Tragödien in den vergangenen Jahren erdulden müssen.
We've endured too many of these tragedies in the past few years,
sagte Präsident Obama nach dem Massaker in Connecticut, das 26 Opfer gefordert hat. Aber, Beat Soltermann in Washington, Waffengesetze ändern ist nicht so einfach in den USA. Schließlich ist das freie Waffentragen Bestandteil der Verfassung.
Ja, dieses Recht steht im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung seit über 200 Jahren und alle Versuche, dieses Recht einzuschränken, sind bis jetzt gescheitert. Am politischen Widerstand oder wenn es Gesetze gab, und die gab es in der Vergangenheit tatsächlich, dann am Veto des obersten Gerichtshofs hier in Washington D.C. Das hat nämlich all diese Gesetze außer Kraft gesetzt, für verfassungswidrig erklärt. Man müsste also eine Art Zusatzartikel zum Zusatzartikel der Verfassung schaffen, und das ist kompliziert, verbunden mit vielen Hürden und politisch wohl kaum durchsetzbar, selbst dann, wenn Barack Obama, anders als früher, seinen Worten jetzt auch tatsächlich Taten folgen ließe.
Wie stark ist eigentlich die Waffenlobby, die National Rifle Association, NRA?
Auch wenn sie sich im Moment bedeckt hält und sich noch nicht wirklich geäußert hat zu diesem schrecklichen Fall in Newtown, die NRA ist eine der mächtigsten Lobbys in den USA und sie hat viele Politikerinnen und Politiker fest im Griff, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in den Bundesstaaten und sogar in lokalen Wahlkämpfen. Das zeigen zum Beispiel Zahlen vom Wahlkampf in diesem Jahr. Laut dem Center for Responsive Politics, das ist eine Organisation, die Geldströme in der Politik analysiert, war die Waffenlobby 2012 so stark involviert wie letztes Mal im Jahr 2000. Die Waffengegner andererseits, die fallen immer weiter zurück und sind etwa was Wahlspenden an Politikerinnen und Politiker angeht, nun auf dem Level von 1990 angelangt.
Aber Präsident Obama muss ja nicht mehr auf die Wahlen schielen, er hätte da freie Hand.
Ja, er nicht, das stimmt, aber seine Partei und seine Parteikolleginnen und Kollegen, die schon, die wollen wiedergewählt werden und die müssen sich genau überlegen, wie weit sie sich bei diesem sehr kontroversen Thema aus dem Fenster lehnen. Dazu kommt noch, dass das politische Kapital von Präsident Obama auch in der zweiten Amtszeit nicht unbegrenzt ist. Er muss im Moment sehr, sehr viele Dinge angehen, wichtige Dinge, da ist der Budgetdeal, Fiscal Cliff als Schlagwort, da ist die Reform der Sozialwerke oder die Reform der Einwanderungsgesetze. Und da dürfte es schwierig werden, noch ein weiteres, vor allem ein weiteres derart kontroverses Projekt wie neue Waffengesetze auf die Agenda zu setzen. Das würde den politischen Prozess stark lähmen und die anderen Projekte gefährden.
Zynisch gesagt, das Problem ist zu wenig wichtig und der Widerstand dagegen zu groß.
So könnte man das formulieren. Es ist wirklich zynisch, aber es entspricht mehr oder weniger der Wahrheit. Und dazu kommt, dass in den USA das Tragen von Waffen eben eine lange Tradition hat. Eine Tradition, die, glaubt man den Umfragen, eine Mehrheit der Menschen hier auch nicht aufgeben will, auch wenn jedes Jahr 30.000 Menschen in den USA durch private Schusswaffen ums Leben kommen.
Aus Washington, Beat Soltermann. Nach den Tagen von Massendemonstrationen und Gewalt findet die Abstimmung über Ägyptens neue Verfassung unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Doch bislang blieben Zwischenfälle aus. Und überraschend viele gingen an die Urne. Philipp Scholkmann.
Noch gestern entwarf Mohamed el-Baradei Schreckensszenarien. Die Lage sei viel zu chaotisch und explosiv. Die Abstimmung müsse verschoben werden. Andernfalls öffne sich vor Ägypten der Abgrund, sagte der Friedensnobelpreisträger und Wortführer der Verfassungsgegner. Doch es klang schon wie ein Rückzugsgefecht. Falls der Urnengang doch stattfinde, dann solle man ein wuchtiges Nein einlegen, fügte er hinzu. Die Islamisten bezichtigten die Liberalen, sie seien Randalierer und Vaterlandsverräter. Die Liberalen unterstellten den Islamisten, sie wollten aus Ägypten eine Diktatur der Muslimbrüder machen. So ging das die letzten drei Wochen hin und her. Doch gemessen an den Spannungen im Vorfeld und der überhitzten Rhetorik verläuft dieser erste Abstimmungstag bis jetzt bemerkenswert ruhig und engagiert. In Kairo und Alexandria, den beiden größten Städten Ägyptens und in 8 weiteren Bezirken, wird seit heute früh abgestimmt. Der Rest des Landes kommt am nächsten Samstag dran. Schon am Vormittag bildeten sich Schlangen vor Abstimmungslokalen. Mancherorts waren sie deutlich länger als bei den Präsidentschaftswahlen. Um dem Andrang gerecht zu werden, sollen viele Urnenbüros 2 Stunden länger geöffnet bleiben. Präsident Mursi wird es mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Er hatte eisern am Abstimmungstermin festgehalten, trotz aller Aufrufe zu Verschiebung oder Boykott von Seiten der Opposition. Mursi bot mehr als 100.000 Soldaten auf. Sie haben das Recht, auch Zivilisten festzunehmen. Nochmal so viele ordentliche Polizisten sind im Einsatz. Dies, um die Sicherheit zu garantieren nach den Tagen der Ausschreitungen in Kairo und anderen Städten des Landes. Gemäß ersten Rückmeldungen aus Wahllokalen scheinen auch genügend Richter und Justizbeamte anwesend zu sein, um den Urnengang nach den Landessitten zu überwachen und zu beglaubigen. Der Zusammenschluss der Opposition warf den Muslimbrüdern am Abend dennoch Wahlbetrug vor. Die Mursi-Gegner traten vielstimmig an. Ein kleinerer Teil hielt am Boykottaufruf fest, ein größerer plädierte für ein Nein, formulierte aber zuletzt noch eine Reihe von Bedingungen, was die Transparenz des Urnengangs betrifft. Dies, um sich allenfalls doch noch von dem ganzen Prozess der Verfassungsgebung zu distanzieren, der so ganz nach dem Skript der Muslimbrüder abläuft. Die führende unabhängige Bürgerrechtsorganisation des Landes sagte, es seien einzelne Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, aber bis jetzt keine, die das Ergebnis des Urnengangs in Frage stellten. Die neue Verfassung sei nicht nur schlecht geschrieben, sie enthalte auch schwammige Formulierungen zur Rolle der Religion, die lauter Hintertüren sein könnten für spätere islamistische Interpretationen, sagen die Kritiker. So haben sich die Demokratieaktivisten das Ergebnis ihrer Revolution nicht vorgestellt. Doch wenn das neue Grundgesetz Ägyptens angenommen wird, ebnet es zunächst einmal den Weg zu den ersten ordentlichen Parlamentswahlen dieser Demokratie, die sich bald 2 Jahre nach ihrer Entstehung so tief gespalten wiederfindet. Parlamentswahlen, das allein wäre ein Beitrag zur Stabilität, sagt Präsident Mursi, und er hofft darauf, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das gleich sieht und sei es aus Überzeugung ein Ja einlegt oder einfach in der vagen Hoffnung, dass mit der neuen Verfassung dieses schwierige Kapitel des Übergangs mit all seinem Streit abgeschlossen werden könnte.
Vor einem Jahr, nach den umstrittenen Parlamentswahlen, die Putins wichtigste Unterstützerin, die Partei Einiges Russland, gewann, begannen Großdemonstrationen gegen Wladimir Putin, der inzwischen zum 3. Mal Präsident Russlands ist. Anfänglich gingen bis zu Hunderttausende gegen Putin auf die Straße. Heute, am Jahrestag der ersten Großdemonstrationen, habe ich unseren Moskau-Korrespondenten Peter Giesling gefragt, wie viele Menschen sind heute auf der Straße?
Ich schätze etwa 2.000 bis 3.000 Personen, die sich am frühen Nachmittag zur Moskauer Lubjanka aufgemacht haben. Die haben dort zum Teil Blumen niedergelegt am sogenannten Solowjetski-Denkmal. Das ist ein Denkmal, das an die politisch Verfolgten erinnert. Man muss wissen, dass die Stadt Moskau eben eine Kundgebung an diesem Ort verboten hat und viele haben es eben vorgezogen, zu Hause zu bleiben, weil sie nicht in die Mangel der russischen Justiz geraten wollten.
Wir sprechen von der Opposition in Russland, aber wer ist eigentlich die Opposition? Sehr bekannt in den westlichen Medien sind ja Pussy Riot, aber möglicherweise sind sie bloß ein Splitter der Opposition.
Ja, das ist wirklich nur eine ganz kleine Gruppe. Nein, nach den von der Putin-Partei gefälschten Parlamentswahl vor einem Jahr waren es eben vor allem gut gebildete Mittelständler, also ganz normale Berufsleute, die sich die Drangsalierung aus dem Kreml nicht mehr bieten lassen wollten. Es ist damals auch völlig unerwartet, muss man sagen, eine Art Bürgerprotestbewegung entstanden. Es wäre also falsch zu sagen, dass diese Bewegung jetzt mittlerweile völlig eingeschlafen ist. Aber es ist ihr natürlich nicht gelungen, ihr Hauptziel eben ein Russland ohne Putin zu erreichen. Und so gesehen, in einem gewissen Sinne, ist hier in Russland nun bei diesen Unzufriedenen eine Art Lethargie oder auch Resignation eingekehrt.
Aber warum kann die Opposition die Massen nicht gegen das System Putin mobilisieren, also gegen die Art seiner Politik, gegen die Restriktionen, die ja nach wie vor ein Thema sind?
Das hat eben vor allem damit zu tun, dass sich die Opposition aus ganz verschiedenen politischen Flügeln zusammensetzt. Die Opposition hat sich zwar jüngst mit einem sogenannten Koordinationsrat eine gewisse Struktur gegeben, aber dieses neue Führungsgremium hat sich mit der Moskauer Verwaltung, wie gesagt, auch nicht über eine Kundgebungsroute einigen können. Und dieser Koordinationsrat vertritt eben nicht eine Politik, sondern das ist wirklich ein Sammelbecken vieler Unzufriedener und kann eben die Bedürfnisse vielleicht der breiten Oppositionsschicht nicht beantworten.
Wladimir Putin selbst hat in den vergangenen Tagen gesagt, die Menschen wollen zwar materielle Verbesserungen, aber keine Revolution. Hat er recht?
Ja, das stimmt. Auch die Mehrheit innerhalb der Oppositionsbewegung will keine Revolution, sondern sie will Verbesserungen, Verbesserungen vor allem eben für die normalen Leute. Aber die Opposition wird insbesondere von Präsident Putin überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe heute Nachmittag auf dem Weg zur Lubjanka spontan diese Frau hier, die 42-jährige Metallurgieingenieurin Jelena Borisova, gefragt, was sie sich denn konkret für ihr Land wünsche. Und sie hat gesagt:
Мне очень важно развитие образования, потому что оно в обратную сторону уходит. Медицинское образование и образование имеется в виду. Я не хочу, чтобы нефтяные деньги.
Sie wollen, dass der Staat nicht in Weltmeisterschaften und Sportolympiaden, sondern in die Bildung und vor allem auch ins jetzt da niederliegende Gesundheitswesen investiere. Also ganz normale Forderungen.
Führt Putin Russland zurück in die Vergangenheit oder in eine andere, wenn auch autokratische Zukunft?
Also ich persönlich bin tatsächlich der Ansicht, dass mit Putin bereits jetzt eine Stagnation eingetreten ist, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Putin versucht jetzt seine Politik alles wie bisher zu verteidigen. Und Putin ist nicht jemand, der Kompromisse eingeht. Er ist ein Machtpolitiker und er spielt diese Macht auch entsprechend kompromisslos aus. Trotz der massiven Proteste auch, das muss ich sagen, er hat sich auch nicht ein einziges Mal die Mühe genommen, mit der Opposition zusammenzusitzen. Er hat die Opposition vielmehr stets lächerlich gemacht.
Schwarzes Gold oder schwarze Strände. Auf den Kanarischen Inseln herrscht Aufruhr, seit der Energiekonzern Reposol eine Lizenz für Ölbohrungen erhalten hat. Wir könnten uns zu geringen Kosten selbst mit erneuerbaren Energien versorgen, ärgert sich Franziska Luengo von der regionalen Regierung. Bohrinseln schreckten bloß Touristen ab.
En Canarias, producir con energía renovable es tres veces más barato que como estamos produciendo energía en el momento actual.
Schwarzes Gold oder schwarze Strände im International morgen Sonntag auf DRS1 nach dem Echo. Nein, es geht nicht um Weihnachten, sondern um dies.
Schweizerischer Landessender Beromünster, Studio Bern.
Um Radio Beromünster, das längst Geschichte ist. Aber auch DRS1, DRS2 und DRS3 gehören ab morgen zur Vergangenheit. Aus Radio DRS und dem Schweizer Fernsehen SF wird SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Klaus Bonanomi traf SRF Art Director Thomas Glor.
Der Experte für Radioklänge spricht in Bildern. Das Rebranding von DRS zu SRF, das ist für ihn wie eine sanfte Renovation eines schützenswerten, altehrwürdigen Hauses.
Dieses Haus steht immer noch wunderbar auf seinen Fundamenten, aber auch so ein Haus hat irgendwann mal einen kleinen Riss in der Fassade oder setzt Staub an, und genau das gilt es eben anzupacken, hier mal ein bisschen richtig durchzulüften, auch zu schauen, was könnte man entsorgen. Das war genau das Ziel, zu renovieren und so einen tollen neuen Anstieg zu machen. Aber das Haus wurde nicht verändert. Also das Radio SRF soll einfach ein frisches, freundliches, gutes Gewand haben.
Also nicht Abriss und Neubau, sondern bewährtes Weiterentwickeln, wie Thomas Glor am Beispiel eines bisherigen DRS1-Stationssignets zeigt.
Das ist ja sehr vertraut, man kennt es, man hört es täglich x-mal, und trotzdem kann man eigentlich keinen Audioclaim nachsingen von DRS1, und genau das hat uns dazu bewogen, das Audiodesign von Radio DRS1 zu entschlacken und die Elemente, die eigentlich vorhanden sind, herauszuschälen und zu stärken. Es gibt einen Vierklang seit Jahrzehnten, aber der ist über die Jahre immer zugedeckt worden mit neuen Produktionen, mit neuen Kompositionen, und dadurch wurde das sehr verwässert.
Die altbekannte Melodie von DRS1 wird auch auf Radio SRF1 zu hören sein.
SRF1.
Die neuen Signete für SRF1 klingen frischer, klarer, aber dennoch vertraut. Damit möchte Schweizer Radio und Fernsehen wieder ein breiteres, auch ein jüngeres Publikum ansprechen, hofft Glor.
Bei DRS1 war uns aufgefallen, dass über die Jahre das Publikum mit dem Radio zusammen gemeinsam älter geworden ist, und man hat auch so die Ansprache ein bisschen so gehabt, wie man ältere Leute eben anspricht. Und mit der Neupositionierung von Radio SRF1 war es uns eigentlich sehr wichtig, die Ansprache wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Und um das zu unterstreichen, wollten wir möglichst eine freundliche, sonnige, warme Atmosphäre schaffen, dass man eben mitgenommen wird und sich wohlfühlt und denkt, doch, genau das ist mein Radioprogramm.
SRF1.
Auch DRS2, also neu SRF2 Kultur, erhält ein neues Sendekleid.
Bei Radio SRF2 Kultur ist es so, dass sie erst vor einem Jahr das ganze Audio-Layout neu gemacht haben. Hier hat man vor allem optimiert, damit eben alle Elemente möglichst gut eingesetzt werden können. Und man hat eine neue Station Voice genommen, die ein bisschen leichter daherkommt. Manchmal war es ein bisschen bedeutungsschwer bis anhin. Und man hat versucht, hier eine gewisse neue Leichtigkeit reinzubringen.
SRF 2 Kultur Nachrichten.
Was neu kommt bei den News-Sendungen, ist eine Kurzerkennung. Das ist so ein Dreiton, der SRF verkörpert im weitesten Sinn. Und das wird bei sämtlichen News-Formaten oder Nachrichtenformaten wird das hörbar sein in Zukunft. Und soll eine Verbindung zeigen, eine Audiokennung sein, die für die Marke SRF steht.
SRF 1 Nachrichten.
Was nun noch neu und unvertraut klinge, daran würden sich die Hörerinnen und Hörer schon bald gewöhnen, wie dies auch bei früheren Retuschen am Klangbild jeweils der Fall gewesen sei, sagt Glor und hofft, dass sich das Publikum im neu gestalteten Haus bald wohlfühlt.
Warum ist ein solcher Markenwechsel notwendig? Klaus Bonanomi im Gespräch mit SRF-Direktor Rudi Matter.
Die Medienwelt wandelt sich ja rasant. Immer mehr Angebote konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Das Publikum nutzt Medien zunehmend nach individuellen Vorlieben, wählt sich irgendwo ein, mobil, zeitunabhängig. Und damit wird es für uns wichtig zu überlegen, mit welcher Marke wollen wir am Markt auftreten. Wir haben seit der Zusammenlegung von Radio DRS und SF, Schweizer Fernsehen, eine Vielzahl von Marken. Auf Dauer können wir nicht alle Marken im Markt erhalten. Deswegen die Konzentration auf eine große Marke für Schweizer Radio und Fernsehen.
Aber es verschwinden einige Markenzeichen, DRS1, DRS3, DRS4 News. Ist das nicht ein Risiko?
Das Risiko hält sich, glaube ich, in Grenzen. Es ist eine schwierige Entscheidung, auch für jemanden wie mich ist das eine schwierige Entscheidung. Ich bin mit diesen Marken DRS1, DRS2 aufgewachsen, aber wir werden es uns nicht leisten können, auch finanziell nicht leisten können, auf Dauer so viele Marken zu halten. Mit dieser Vielfalt werden jüngere Generationen, die jetzt in die Mediennutzung hineinwachsen, auf Dauer nichts anfangen können. Ich will daran erinnern, dass jetzt in den letzten paar Jahren die Zahl der Fernsehsender, die wir in der Schweiz nutzen können, sich verdoppelt haben. Alles neue Medienmarken. Und da macht es einfach Sinn, dass der große Anbieter, der wir sind Marktführer im Radio und im Fernsehen, dass wir uns da konzentrieren auf eine große Marke.
Was kostet denn das Ganze den Gebührenzahler, dieses Rebranding?
Die Entwicklung der Radiologos, und das ist ja eigentlich das einzige visuelle, das neu geworden ist, das hat rund 70.000 Franken gekostet. Die Implementierung dieser neuen Logos und neuen visuellen und audiovisuellen Elemente in Radio und Fernsehen, das läuft mit den regulär budgetierten Erneuerungsprozessen, die wir ständig machen.
SRF-Direktor Rudi Matter. Und ab morgen findet man Radio und Fernsehen im Internet unter srf.ch. Das war das heutige Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt um 19 Uhr noch einmal auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.